ARD.
SWR Kultur. Forum.
Heute zum Thema Lesesaal oder Wohnzimmer. Welche Zukunft haben Bibliotheken? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Bücher oder DVDs ausleihen. Dank E-Books muss man dafür nicht mehr in die nächste Stadtbibliothek. Ausgedient hat die Bibliothek aber noch lange nicht. Zumindest erfindet sie sich gerade an vielen Orten neu. Von der bloßen Buchausgabestelle zum Begegnungsraum für die Stadtgesellschaft. Hier kann man Nähmaschinen oder Musikinstrumente leihen, 3D-Drucker oder Podcast-Studios nutzen, mit Freunden zocken oder gar Behördengänge erledigen. Aber funktioniert das alles auch in der Praxis? Können Bibliotheken unsere Innenstädte wiederbeleben? Und welche Zukunftschancen haben Bibliotheken auf dem Land? Darum geht es heute im SWR Kulturforum mit Dr. Jonas Fanser, Betriebsdirektor der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Ragnar Körbi, Stadtplanerin an der Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Und ich begrüße auch Tanja Weißmann. Sie ist Leiterin der Stadtbibliothek Ludwigshafen, in der man sehr viel mehr als Bücherregale findet. Frau Weißmann, vielleicht nehmen Sie uns mal in die Stadtbibliothek in Ludwigshafen mit. Was erwartet einen denn jenseits vom gedruckten Wort?
Ja, recht viel. Wir haben einen Makerspace, wo man alles Technische im Endeffekt erledigen kann, was ich gerade schon erwähnt habe. 3D-Druck, Nähmaschinen, Lasercutter, Fotoapparat, man kann YouTube-Aufnahmen machen, also alles, was man sich denken kann. Dazu gibt's Workshops und man kann selbstständig quasi dann die Geräte nutzen zu jeder Zeit. Ansonsten erwartet einem ein offener Lernort, der von vielen Schülerinnen und Schülern besucht wird und die wirklich gerne kommen, um einfach in Gruppen zu lernen, um dazu unsere Notebooks zu nutzen, die Tablets zum Ausleihen, einen Kaffee zu trinken. Also es ist wirklich ein reger Treffpunkt aller Generationen mit Schwerpunkt Schülerinnen und Schülern.
Herr Fanser, in Ihren Häusern der Zentral- und Landesbibliotheken in Berlin, da läuft es ja schon auch ähnlich. Wie weit reicht denn das Angebot bei Ihnen, abgesehen vom Lesen und Leihen? Und vor allem auch, wie wird es angenommen?
Wir haben in der Zentral- und Landesbibliothek ja das Problem, dass wir auf zwei Standorte verteilt sind, beides historische Gebäude, die wir auch sehr lieben und die auch ihren Charme haben, aber die einfach den Anforderungen an eine moderne Großstadtbibliothek schlichtweg nicht mehr genügen. Deswegen ist es so, dass wir vieles improvisieren müssen. Und wir haben, um da ein bisschen Entlastung zu schaffen und zusätzliche Flächen bieten zu können, 2023 einen kleinen Erweiterungsbau hinter der Amerika-Gedenkbibliothek, unserem Kreuzberger Standort, eröffnet, indem wir die Angebote machen wollen, die wir in den anderen Gebäuden, wo es eher in Anführungszeichen klassischer zugeht, nicht machen konnten. Dort haben wir einen großen Veranstaltungssaal, wo wir sowohl selbst Veranstaltungen machen, als auch, und das am liebsten, interessierte Menschen, Gruppierungen aus der Stadt, Partner, Partnerinnen einladen, mit uns etwas gemeinsam zu machen, im Sinne der Bibliothek als Plattform, also die ihre Peergroups mitbringen. Wir haben zum Beispiel den Verein Wahlheimat bei uns einmal im Monat zu den Wahlheimat-Talks zu Gast, die sich verschrieben haben der Thematik Menschen, die nicht aus Deutschland kommen, aber hier in Berlin leben und hier eine Community bilden und versuchen, sich hier zivilgesellschaftlich zu engagieren. Wie funktioniert das eigentlich? Da machen die verschiedene thematisch sehr interessante Talks. Wir haben gelegentlich auch Radiosendungen in diesem kleinen Erweiterungsbau. Wir haben vor allem am Sonntag Diskussionsveranstaltungen, Debattierclubs. Wir haben Kreativwerkstätten, Kreativateliers und auch gelegentlich sowas wie Film- und Kinoveranstaltungen. Es gibt auch bei uns einen kleinen Raum mit der Bezeichnung Medienwerkstatt. Das ist so ein kleiner Makerspace für Videos aufzeichnen, Tonaufnahmen machen, Dinge schneiden. Dafür haben wir auch das entsprechende Equipment. Und was vor allem wichtig ist für uns in diesem temporären Erweiterungsgebäude neben der Amerika-Gedenkbibliothek, dass wir dort Gruppenarbeitsräume anbieten können, weil das etwas ist, was wir mit unseren bisherigen Standorten besonders schlecht abbilden können. Das sind sehr große Räumlichkeiten, Lesesäle, Lesehallen. Und die Menschen haben uns immer wieder gefragt an der Infotheke, am Service-Counter, gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, mit einer kleinen Gruppe zu arbeiten, ein Referat vorzubereiten, sich über irgendetwas auszutauschen, vielleicht ein kleines Business zu besprechen. So, das sind Angebote, die in großen Bibliotheken inzwischen Standard sind und die räumlich auch in der Architektur sich grundsätzlich abbilden. Man würde heute keine großen Bibliotheken mehr ohne Gruppenarbeitsräume machen. Das hatten wir nicht. Und wir haben das jetzt in diesem temporären Gebäude ermöglicht und die sind immer voll. Und das, was mich am meisten freut in unseren Gebäuden, ist, wenn viele Leute da sind und es nutzen und es so nutzen, wie sie es brauchen und man auch sieht, dass die Flächen und die Ausstattung das hergeben, dass die Menschen das machen können.
Ragnar Körbi, Sie forschen als Stadtplanerin zu Bibliotheken und haben dafür eben auch zahllose Bibliotheken in ganz Deutschland besucht. Wenn Sie jetzt eben aus Ludwigshafen oder Berlin hören, dass es da eben offene Konzepte gibt, lebendigere Häuser, wie ist es sonst so? Wie modern ist die Bibliothekslandschaft in Deutschland Ihrem Eindruck nach?
Also so bin ich vielleicht in dieser Arbeit auch gestartet, dass ich mich davon habe überraschen lassen, dass für die Stadt Offenbach, in der ich wohne, für die Entwicklung der Innenstadt vorgeschlagen wurde, eine Bibliothek im Zentrum zu eröffnen, also sie umzuziehen. Und ich dachte, die Bibliothek als Impulsgeber für die Innenstadtentwicklung, das konnte ich mir nicht sofort so vorstellen. Und damit muss ich mich outen und sagen, dass ich eigentlich eine etwas tradierte Vorstellung von Bibliothek hatte, nämlich nicht, dass sie ein lebendiger, lauter, quirliger Ort ist. Und mir Bibliotheken angeschaut, nicht so die ganz bekannten, die in Skandinavien und in den Niederlanden sind, die so Referenzen sind für diese modernen Bibliothekskonzepte und war davon ganz beeindruckt. Und ich wurde aber immer wieder gefragt, ja, sowas gibt's ja bei uns in Deutschland nicht. Und das hat mich nicht losgelassen, hat mich zu meiner Arbeit geführt, mir anzuschauen, wie sieht's in Deutschland aus. Und als Planerin interessieren mich immer Sachen, die auch baulich sich verändern. Also habe ich mich umgeschaut und dachte, ich guck mal, wo in den letzten 10, 15 Jahren neue Bibliotheken gebaut worden sind in Deutschland und dachte, so nach 50, dann ist Schluss. Aber ich habe jetzt eine Liste mit irgendwie 120 Bibliotheken aus der letzten Zeit und das ist keine vollständige Liste, sondern eben, ich habe geguckt, welche sind mehr ins Zentrum der Innenstadt, welche haben nutzen Gebäude gemeinsam mit anderen, also so eine Art Mischnutzung auch innerhalb einer Gebäude und habe geguckt, welche sind auch in so Stadtentwicklungskonzepte eingebunden. Mhm. Und diese Zahl hat mich dann davon überzeugt, dass das ein ganz aktuelles Thema in Deutschland ist und sich in der Bibliothekslandschaft auch ganz viel in Deutschland verändert und natürlich die Hälfte der Menschen in Deutschland leben in Klein- und Mittelstädten und auch genau dort passiert auch ganz viel Innovation und Veränderung, was die Bibliothekskonzepte und Bibliotheksräume angeht.
Hm. Haben Sie da Beispiele für vielleicht auch gerade kleinere Städte?
Also bei den Kleinstädten muss man vielleicht mal vorwegstellen, dass dort ein Großteil der öffentlichen Bibliotheken eigentlich ehrenamtlich betrieben werden, vielleicht auch in kirchlicher Hand sind und dass genau diese Bibliotheken es sind, die Stück für Stück gerade wegfallen. Also es gibt ja einen Rückgang der Bibliotheksstandorte und der findet vor allen Dingen in diesen ländlichen Regionen statt. Und gleichzeitig gibt es Kommunen und da ist ja Bayern sehr vorbildlich, aber es gibt auch in anderen Bundesländern ganz tolle kleine Orte, also wo die Bibliothek einen Neubau bekommt, zusammen mit anderen Nutzungen und mit unterschiedlichen Partnern betrieben wird. Und mir fällt da ein, zum Beispiel Litzendorf ist ein ganz modernes, goldenes Gebäude in Verbindung mit einer historischen Scheune. Und da wurde die Bibliothek als ein Baustein benutzt, um wirklich den Ortskern neu zu definieren. Und die Gemeinde hat das eben in die Hand genommen. Sie hat das Grundstück dafür gekauft, sie hat ihr ein denkmalgeschütztes Gebäude erhalten, hat aber ein ganz modernes Bibliotheksgebäude entwerfen lassen und drumherum die ganzen Freianlagen und neues Fußwegenetz erzeugt. Und dann hat sie mit diesem Bausteinbibliothek ganz viele verschiedene Veränderungen angestoßen, die dazu führen, dass es jetzt so einen ganz lebendigen Treffpunkt in diesem Ort gibt, der nicht nur von den Leuten vor Ort, also der Ort hat 3000 Einwohner, sondern der wird auch aus dem Umfeld, aus der Region mitbenutzt. Und ich
finde, das ist in Bayern auch? Ganz kurz?
Litzendorf ist auch in Bayern.
Ah ja, okay.
Aber auch ein anderes Beispiel in Niedersachsen in der Nähe von Bremen, da gibt es auch einen kleinen Ort, der hat auch eine historische Scheune umgebaut und dann noch einen Anbau dran gemacht, um dort ein ganz modernes Bibliothekskonzept umzusetzen und damit aber auch Freiflächen, Freiräume im Ortskern neu zu gestalten und wirklich so einen Anlaufpunkt, Treffpunkt für die Bevölkerung zu schaffen. Und das ist ein Ort, der eben von allen Generationen genutzt wird. Und ich glaube, das ist etwas, was immer mehr erkannt wird und versucht wird zu fördern, von vielen Bibliotheken auch diesen Raum anzubieten, in dem Jugendliche sich aufhalten. Die nutzen diesen Ort außerhalb, also früher waren es Schulbibliotheken in Weihe, Und da war die Bibliothek zu sehr Teil der Schule. Nun ist sie an einem anderen Ort, in der Ortsmitte, und es ist für die Schülerinnen und Schüler viel beliebter. Weil es nämlich ein dritter Ort ist, außerhalb eben von der Institution Schule. Das wäre jetzt meine These.
Lassen Sie uns gerne auch nochmal auf die Situation auf dem Land gucken. Was mich jetzt vor allem noch interessieren würde zu Beginn, ist mal genau auf diese Leuchtturmprojekte zu gucken, eben nach Dänemark, Schweden, Finnland. Herr Fanser, was für Projekte finden Sie da oder was für Bibliotheksbauten finden Sie da besonders spannend und besonders vorbildlich?
Da gibt es eine ganze Reihe von total spannenden Projekten aus den letzten 15 Jahren ungefähr. Und das, was Frau Kirby gerade beschrieben hat, dass Bibliotheksgebäude als Ankerpunkte in der Stadtentwicklung betrachtet worden sind, also auch im Entwicklungsprozess frühzeitig auch von den Leuten, die den Städtebau da in diesen Kommunen machen, erkannt wurde, dass eine immense Anziehungskraft haben kann. Das ist etwas, wo wir als Bibliotheksmenschen in Deutschland auch oft neidvoll in die skandinavischen Länder gucken. Also eines der ersten Beispiele, die in den letzten Jahren Furore gemacht haben, war die Openbare Bibliothek Amsterdam. Da wurde auf dem Osterdocks Island, das ist so eine ehemalige Industrie-Logistik-Infrastruktur neben dem Hauptbahnhof, die gar nicht so richtig erschlossen war für die Menschen in der Stadt, ein Konservatorium und die öffentliche Zentralbibliothek als Initialzündung gebaut. Das hat richtig gut funktioniert. 2007 eröffnet. Auch so ein Typus Bibliotheksgebäude, das Ähnlichkeiten mit einem Kaufhausgebäude hat. Auch schon sehr, sehr multifunktional, also mit so nicht Makerspaces, das gab es damals noch nicht so in der Form, aber da ist zum Beispiel auch ein Radiostudio drin und viele Gruppenarbeitsräume, auch Gastronomie, weil es selbstverständlich ist, dass man den ganzen Tag da verbringen können soll. Dann gibt es beeindruckende Projekte in Aarhus, Doc 1, die neue Zentralbibliothek dort. 2018, dann 3 Jahre später, hat in Helsinki die UDI eröffnet, deren neue Zentralbibliothek, und 2020, meine ich, mitten in der Pandemie, dann im Frühjahr, kam die Deichmann-Bibliothek in Oslo dazu. Alles drei, also diese Aarhus, Helsinki und Oslo, alles drei sehr beeindruckende Projekte, die alle auch eine bestimmte standortspezifische Wirkung an den jeweiligen Orten entfalten sollten. Also in Aarhus war das auch das Erschließen einer ehemaligen Hafenstruktur für die Menschen in der Stadt. In Helsinki war es das Reinpflanzen einer wichtigen kommunalen Funktion an einen Ort direkt gegenüber vom Parlament und dadurch auch nochmal eine Imageveränderung dieses Standorts. Und in Oslo war das die Ergänzung eines Kulturstandorts am Oslofjord, wo schon die neue Oper von Oslo gebaut worden ist und jetzt kürzlich auch das neue Munch-Museum eröffnet worden ist. Also alles Gebäude, die im Sinne einer Stadtentwicklungsinitialzündung oder einer Fortsetzung einer Stadtentwicklungsstrategie gedacht gewesen sind.
Frau Weißmann, wie blicken Sie auf diese positiven Beispiele in Skandinavien oder Niederlanden? Da muss man ja auch oft sagen, wenn man eben solche positiven Beispiele, Leuchtturmprojekte, Modelle im Ausland hat, da ist immer auch die Frage so ein bisschen im Raum, finde ich, lässt sich das wirklich vergleichen? Kann man sowas hier eben auch adaptieren oder ist die Situation hier vielleicht doch anders und wir brauchen auch andere Dinge?
Ja, ich denke, man kann schon viel adaptieren. Also eine Lieblingsbibliothek von mir ist auch tatsächlich die Deichmann-Pjørvika in Oslo. Das ist wirklich ein Erlebnisraum, wo man wirklich jeden Tag in einer Woche reingehen kann und immer wieder was Neues entdeckt und eine Bibliothek, die wirklich lebt. Und ich denke, dazu braucht man nicht unbedingt so ein pompöses Gebäude, wie das da auch in Oslo steht, mit Blick zum Hafen und wirklich sehr viel Platz. Das kann man auch auf kleinerem Platz verwirklichen. Im Endeffekt die Elemente, die in Oslo vorhanden sind, die haben auch einen riesen Maker-Bereich, die haben ein Tonstudio, die haben einen sehr großen Kinderbereich. Das kann man ja etwas abgespeckt, sagen wir mal, auch sehr gut bei uns verwirklichen, auch in kleineren Varianten. Ich meine, die Elemente sind auch in Ludwigshafen vorhanden und selbst, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf ländliche Bibliotheken gehen, auch da ist es so, dass man mit Open Library Systemen die Öffnungszeiten unheimlich erweitern kann. Open Library ist im Endeffekt, dass man mit Hilfe von Selbstverbuchungstechnik und Zugangskontrollen eben die Bibliothek öffnen kann, ohne dass Personal da ist. Und das ist gerade in kleinen Bibliotheken unbedingt notwendig, um die Öffnungszeiten zu erweitern, weil wenn eine Bibliothek nur ein paar Stunden in der Woche offen hat, ja, kann es kein Aufenthaltsort werden und kein Lernort werden, ja. Ich denke, wie gesagt, man kann die Elemente nehmen und kann sie auch in kleineren Orten verwirklichen. Was mir noch einfällt, jetzt zum Beispiel Tilburg in den Niederlanden, da hat man ja auch eine alte Lokomotivhalle umgebaut zu einer Bibliothek. Das ist auch ein ganz beeindruckendes Projekt, hat aber jetzt nicht die Größe von Oslo, aber ist auch ein ganz moderner Bibliotheksbau geworden, wo auch alle Funktionen im Endeffekt vorhanden sind. Ja, ich glaube, man muss wirklich schauen, was wollen wir, was brauchen wir. Wir brauchen Aufenthaltsorte, wir brauchen Lernorte und wir brauchen Orte, wo man eben auch sich mit Menschen treffen kann und bestimmte Dinge ausprobieren kann. Und dazu brauche ich keinen, ja, ich sage jetzt mal pompösen Bau, das geht auch mit kleineren Varianten.
Ich wollte das kurz ergänzen. Also ich habe ja bei meiner Liste mit 100 Bibliotheksprojekten aus jüngster Zeit in Deutschland geguckt, auch wie viele davon sind eigentlich Neubauten und wie viele ziehen denn in ein Gebäude um, das schon besteht und nutzen es um. Und bei den 100 sind es so, dass sozusagen ein Drittel sind Neubauten, aber der Großteil der Bibliotheksprojekte in Deutschland findet als Umnutzung statt. Und die Kommunen, die Bibliotheken, die umziehen, nutzen natürlich häufig Gebäude, die sowieso schon in kommunaler Hand sind, also auch haushalterisch. Und das sind oft historische Bauten. Das heißt, es gibt ganz viele, auch nach wie vor Bibliotheken, die in so ein historisches Gebäude ziehen, was dadurch erhalten wird, was ein Mehrwert für das Ortsbild ist, was toll ist, weil es so eine wertvolle Nutzung für dieses historische Gebäude ist. Aber da hat man den Denkmalschutz. Und für diese Bibliothekskonzepte, diese neuen, braucht man eigentlich neue Raumkonzepte. Und die sind ganz häufig in diesen mittelalterlichen Gebäuden umzusetzen. Also das, da freuen sich viele Leute drüber, weil sie diese Gebäude ja so mögen und weil es so eine ansprechende Fassade hat. Aber innen drin hat man oft eine ganz schwierige klassische Raumaufteilung.
Also Sie sagen, man muss die jetzt leider gewissermaßen, obwohl sie so schön sind, in den mittelalterlichen Gebäuden beispielsweise umsetzen, ja? Also
es
schafft Probleme in der Raumnutzung, richtig?
Ich glaube, es fehlt noch so ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass eine Bibliothek halt einfach heutzutage andere Raumkonzepte braucht und dass man vielleicht nach einem anderen Gebäudetypen suchen muss, um die nachzunutzen. Und das findet jetzt aber auch statt, denn ganz viele Städte fangen gerade an, sich ja wirklich Sorgen um ihre Innenstädte zu machen. Und da werden ja völlig neue Gebäude frei, nämlich eben die großen Warenhäuser, die Kaufhäuser oder eben in kleineren Städten sind es auch die Supermärkte und die Ladenlokale. Und da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Projekten, die zeigen, dass das eigentlich eine sehr interessante Typologie für Bibliotheken ist und dass sie davon profitieren, von dieser schon vorhandenen baulichen Struktur und sie da sehr gut reinpassen. Also in Essen ist eine Stadtteilbibliothek, Essen-Hultrop ist in einen ehemaligen Aldi oder Supermarkt gezogen oder die Zentrale von Essen zieht in ein Kaufhaus und so weiter. Also da gibt es, glaube ich, eine ganz gute Entwicklung.
Eine Bibliothek im Kaufhaus, Herr Fanser, damit haben Sie in Berlin ja Erfahrung. Da gab es ja eben die Diskussion, ob die Zentral- und Landesbibliotheken eben in ein Gebäude in der Berliner Friedrichstraße in Berlin-Mitte einziehen sollen. Was denken Sie darüber? Es hat ja nicht geklappt, leider.
Ja, es hat also bisher nicht geklappt. Wir haben noch nicht alle Hoffnungen aufgegeben. Aber wenn Sie mich fragen, was ich darüber denke, naja, wir hatten in der ZLB das ja ganz maßgeblich auch vorangetrieben. Und ich kann das, was Frau Kirby da gerade gesagt hat, nur fett unterstreichen. Wir haben, als wir dieses Gebäude uns genauer angeguckt haben, es gab ja eine Untersuchung, passen unsere Bedarfe der Zentralbibliothek in diese vorhandene Baustruktur? Also wir haben es ja zu tun mit einem Gebäude, das deutlich mehr Fläche hat, als man das jetzt als Besucher der Galerie Lafayette so gesehen hat.
Das ist das Kaufhaus, Galerie Lafayette.
Genau, Galerie Lafayette war das Kaufhaus, das Mitte letzten Jahres den Betrieb eingestellt hat. Und das Gebäude hat 4 Untergeschosse und es hat 7 Obergeschosse. Es hat eine Gesamtfläche, also Netto-Grundfläche von etwa 40.000, 45.000 Quadratmetern. Das ist
ein großes Kaufhaus. Ne?
Also das Kaufhaus war tatsächlich nur irgendwie ein Viertel davon. Also der Großteil der Flächen, die über das Kaufhaus hinaus noch dort in Betrieb waren oder sind Parkgarage im Untergeschoss und diverse Büroräumlichkeiten. Und als wir uns beschäftigt haben mit der Frage, wie würden unsere Funktionen da reinpassen, haben wir sprichwörtlich oder wortwörtlich gedacht, dieses Gebäude ist eigentlich für die Zentralbibliothek Berlins geplant worden. Es war der schiere Wahnsinn, weil die Untergeschosse sind für die Magazinnutzung, also in Anführungszeichen Bücherlager oder Archivräume, muss man sich da vorstellen, sehr gut geeignet. Da soll ja kein Tageslicht dran, aus konservatorischen Gründen. Und tatsächlich ist es so, dass die Typologie eines Kaufhauses nicht so weit weg ist von dem, was man heute bei einer großen Bibliothek sich vorstellt. Sie haben bestimmte logistische Anforderungen in dem Gebäude, Anforderungen der Erschließung. Man möchte Menschen an vergleichsweise kleine Objekte ranbringen, ja? Oder man möchte Menschen zusammenbringen, man möchte für Menschen Infrastrukturen von entsprechend menschlichem Maßstab anbieten. Und das ist in einem Kaufhaus von der Aufgabe, die so ein Kaufhausgebäude hat, ja durchaus ähnlich. Und nun kommt noch dazu, dass dieses Gebäude an der Friedrichstraße, dieser Bau von Jean Nouvel aus den 90er Jahren, eine Eigenschaft hat, die dieses Gebäude als Kaufhaus immer so ein bisschen untauglich hat erscheinen lassen. Es hat eine rundherum gläserne Fassade und es hat Architekturelemente, so eingeschnittene Kegel und tonnenförmige Glaselemente, die Licht tief in das Gebäude reinbringen. Also an der Fassade rundherum von drei Seiten und eben von oben über diese Kegel und Tonnen haben sie eine Architektur, die relativ wenig künstliches Licht braucht dafür, dass es so massiv ist. Das war in der Kaufhausnutzung teilweise nervig. Also die haben dann innen das auch mit Trockenbau zugebaut, damit man sich eben nach innen auf die Waren fokussiert und nicht den spektakulären Ausblick genießt. Für eine Bibliothek ist diese Grundanlage der Architektur natürlich super. Und was das Gebäude durch diese Einschnitte, die Tageslicht reinbringen, auch hat, ist, es hat so eine Aufteilung in unterschiedliche Zonen. Teilweise kann man die um die Erschließungen herum entwickeln, also zum Beispiel Rolltreppen. Und teilweise eben auch um diese Lichthofelemente. Dadurch können sie auch Bereiche etwas separieren. Und die Bibliothek in Oslo, die Bjørvika, neue Zentralbibliothek dort, die hat auch eine relativ große, ja, zentrale Atriumssituation. Und dann sind durch die drei Gebäudekerne, wo die Treppenhäuser drin sind, auch Bereiche abgetrennt, die etwas entlegener sind, wo sie etwas ruhigere Bereiche auch schaffen können, dann in Fassadennähe. Und wir haben vorhin kurz gesprochen über, Bibliotheken sind heute quirliger. Ja, das stimmt. Aber es gibt ja auch Menschen, die in Bibliotheken kommen, um sich dort mit etwas zu beschäftigen, wo sie mehr fokussiert, mehr kontemplativ arbeiten wollen oder mehr Ruhe wollen. Und das ist, was wir heute versuchen, in unseren Raumkonzepten immer auch zu berücksichtigen, dass die Bibliothek unterschiedliche Zonen für unterschiedliche Bedarfe hat.
Also diese klassische Ruhe einerseits und andererseits eben dieses ganz Lebendige, sagen Sie.
Genau, beides nebeneinander, aber da auch unterschiedliche Abstufungen von. Klar. Also für ganz unterschiedliche Bedarfe und Zielgruppen. Da, wo die Kinder sind, da ist es dann vielleicht lauter unter Umständen. Da, wo jemand konzentriert arbeiten will, sollte es natürlich leiser sein. Manche Gebäude schaffen das in einem Raum zu machen. Helsinki zum Beispiel schafft das in diesem Book Heaven im zweiten Obergeschoss durch akustische Qualitäten des Gebäudes. Aber in der Regel brauchen sie dafür eine Art Kompartimentierung. Und die hat dieses Kaufhausgebäude halt auch zu bieten.
Ein Teil dieser Debatte in der Friedrichstraße, der ging ja auch darum, dass dieser ganze Bereich der Friedrichstraße in Berlin auch ein bisschen belebt werden könnte durch die Ansiedlung dieser Bibliothek. Frau Weißmann, bei Ihnen in Ludwigshafen ist das ja auch ein Thema, offensichtlich die Innenstadt. Da beklagen sich ja eben auch viele darüber, dass die Aufenthaltsqualität gering ist, dass es viel Leerstand gibt. Und ich habe eine Studie gefunden, der zufolge sei das eben die am stärksten versiegelte Stadt Deutschlands. Kann Ihre Bibliothek da was bewirken?
Ja, ich denke schon. Ich meine, die Versiegelung, das muss man vielleicht
noch sagen. Das ist klar, natürlich.
Hat tatsächlich was mit der BASF auch zu tun. Ne? Da sind unheimlich große versiegelte Flächen. Aber ja, wir sind ja momentan auch noch dabei, die Kinderbibliothek zu sanieren im Bürgermeister Reichert-Haus. Also es ist genau hinter der Zentralbibliothek, im Übrigen in einem denkmalgeschützten Gebäude. Und ich denke, da schaffen wir es ganz gut, den Denkmalschutz mit der Nutzung der Bibliothek in Einklang zu bringen. Wir nehmen das Thema, das war ein Kinosaal, der in den 50er Jahren gebaut worden ist, als erstes Nachkriegskulturhaus in Ludwigshafen. Und wir greifen jetzt einfach dieses Thema Kino auf und ziehen das in der Kinderbibliothek in verschiedenen Zonen durch. Da wird es dann Filmrollen geben, die man quasi besteigen kann, oben mit Lernplätzen. und einen kleinen Gaming-Bereich und wir ziehen das durch. Es ist klar, es sind Auflagen, die man beachten muss und die auch immer wieder, sag mal, in Einklang mit dem Konzept gebracht werden müssen, aber es funktioniert ganz gut. Und wenn wir jetzt zusammen die Zentralbibliothek, das Bürgermeister-Reichert-Haus haben und dann auch noch einen sanierten Innenhof, der wirklich auch so eine kleine grüne Oase in der Stadt werden wird, ist das, denke ich, schon ein zentraler Anlaufspunkt in der Ludwigshafener Innenstadt, die tatsächlich so leichte Verödungstendenzen gerade in dem Fußgängerbereich hat. Ja, das sind viele Geschäftsleerstände und es müssen auch noch mehr Grünflächen geschaffen werden. Und die Frequenz bei uns in der Bibliothek ist wirklich gut. Also wir haben über 1000 BesucherInnen pro Tag. Ich denke, das ist wirklich ein Anziehungspunkt in der Innenstadt und ein Frequenzbringer letztendlich.
Und was man vielleicht zu diesem Thema Frequenzbringer noch sagen kann, ist, es gibt so eine Faustformel, dass wir bei Neubauten oder bei Komplettsanierungen oder Erweiterungsbauten Pi mal Daumen davon ausgehen, dass wir eine Verdoppelung der Frequenz bekommen. Und das ist auch, was die Kollegen in den Projekten in Amsterdam, in Oslo, in Helsinki angenommen haben. Und übrigens auch die Kollegen in Birmingham, die 2014 eröffnet haben. Und von dort weiß ich, sie hatten am alten Standort 4000 Besucherinnen und Besucher am Tag. Dann sind sie ein paar hundert Meter weiter weg ins neue Gebäude gezogen. Und sie haben gerechnet mit 8000 und sie hatten 14.000. Also sowas wie Verdoppelung oder Verdreifachung in der Frequenz bei Neueröffnungen, das ist keine Seltenheit, sondern eher der Regelfall. Und man muss die Gebäude auch darauf auslegen. Und das hat natürlich dann auch einen Effekt auf den Standort.
Aber das bringt ja dann auch noch natürlich eine andere Debatte mit sich, nämlich die Frage, hat man auch wirklich 24 Stunden sogar offen oder auf jeden Fall am Sonntag, Frau Kirby, das ist ja auch eine Frage, die gerade auch auf dem Land natürlich auch eine Rolle spielt. Also da stellen sich die Fragen ja auch ganz unterschiedlich. Wofür plädieren Sie?
Also ich plädiere absolut für so viele Öffnungszeiten wie möglich. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es ja schon den Nachweis, was für ein Erfolg es ist, wenn die Bibliotheken auch am Sonntag offen sind. Also Düsseldorf ist ja auch eine neu eröffnete Bibliothek, die auch eine Verdreifachung bis zur Verfünffachung zum Teil ihrer Nutzerinnen und Nutzerzahlen haben in der Zentrale und die gerade am Sonntag besonders nachgefragt ist. Sonntags ist der Tag, wo Familien irgendwie Zeit haben. Das sind Leute, die gerne in die Bibliothek kommen, aber es ist auch bei Jugendlichen einer der beliebtesten Tage, um sich zu treffen, um vielleicht auch zu lernen, um sich auf die Schule vorzubereiten. Die Bibliothek, wenn sie so stärker so ein Freizeitort oder ein Lernort ist, braucht sie eigentlich diese Zeiten außerhalb von der regulären Arbeits- und Schulzeit. Also auch eben abends oder eben an den Wochenenden. Und auf dem Land ist es eigentlich ähnlich. Zu öffnen, wenn gerade alle Leute bei der Arbeit sind und gerade in diesen kleinen Ortschaften, das sind ja meistens nur Schlafstädte, die Leute pendeln zur Arbeit und abends kommen sie nach Hause, da nützt eine offene Bibliothek tagsüber nicht viel. Dort ist sie offen für die Kinder aus den Kindergärten und aus den Grundschulen, das sind aber vielleicht so gezielte feste Termine. Aber an den Wochenenden oder an den Freitagen, Freitagnachmittagen, das sind die frequentierten Tage. Und ein zweiter Aspekt vielleicht ist Open Library. Das ist diese Möglichkeit, dass man auch, wenn kein Bibliothekspersonal für einen ansprechbar ist oder auch gar nicht im Gebäude ist, man trotzdem dieses Gebäude für sich nutzen kann. Und das ist ein ganz interessanter Effekt. Wenn ich mit meiner Bibliothekskarte einen Raum in der Stadt aufschließen kann, dann wird er für mich noch mehr, als er vielleicht jetzt schon ist, zu einem Wohnzimmer. Ich darf ihn mir aneignen. Und in Deutschland gibt es ganz starke Sicherheitsgefühle immer so. Das ist immer, spielt immer eine große Rolle, weshalb sich viele Bibliotheken sich das noch gar nicht vorstellen können. Dass, also dieses Vertrauen zu haben, dass die Nutzerinnen und Nutzer diesen Ort wertschätzen und sorgsam damit umgehen. Aber die Bibliotheken, die das schon eingeführt haben, haben eigentlich sehr gute Erfahrungen damit. Es ist keine Antwort auf alles, weil eine Bibliothek, wo nie jemand ist, dann ist es auch keine Bibliothek, denn Bibliotheken leben von den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren. Die sind auch ein Grund, warum man dort gerne hingeht. Die Menschen, die man ansprechen kann, die einem weiterhelfen, die sich kümmern. Also ohne dieses Personal geht eine Bibliothek auch nicht. Aber man könnte die Öffnungszeiten stark verlängern und erweitern, wenn man eben dieses Open Library Konzept viel stärker einsetzt.
Frau Weißmann, wie schauen Sie auf diese Debatte? Sonntags öffnen, 24 Stunden sogar, Open Library.
Ja, also ich kann da auch nur dafür plädieren. Unsere Kinderbibliothek soll auf jeden Fall auch am Wochenende und auch am Sonntag geöffnet sein, weil es ist, wie gesagt, der Zeitpunkt, wo die Familien überhaupt Zeit haben, zusammen in die Bibliothek zu gehen.
Aber selbst ohne Personal, also geht denn da nicht, ich frage jetzt dann doch mal aus der Richtung, geht denn da nicht was kaputt? Also könnte man das verantworten?
Also tatsächlich, Kinderbibliothek kann ich mir nicht ohne Personal vorstellen. Ja. Ne? Also da muss zumindest eine Aufsicht da sein, weil ja der Zugang auch für Kinder ohne Begleitung von Erwachsenen möglich sein muss. Und das kann ich mir im Open Libraries-Modell nicht so unbedingt vorstellen. Wo Open Library auf jeden Fall Sinn macht, ist in Stadtbibliotheken, wo wir es ja auch schon eingesetzt haben. Und da kann ich Frau Kirby nur bestätigen, man kann wirklich Vertrauen in die Leute haben. Es ist wirklich eine soziale Kontrolle da. Sie passen auf den Raum auf. Es ist ihr Wohnzimmer. Und wir haben jetzt auch die Erfahrung gemacht, es passiert wirklich gar nichts. Es ist immer aufgeräumt. Es ist wirklich eine sehr gute Nutzung der Bibliothek. Und das ist gerade für kleine Bibliotheken notwendig. Und klar braucht es Personal, das sich auch um Gruppen kümmert, um die Schulklassen, Kindergärten, die kommen. Das ist auf jeden Fall notwendig, aber die Nutzung des Raumes ist natürlich wesentlich erweitert, wenn ich auch das zu personalunbesetzten Zeiten tun kann. Also insofern braucht es um Library-Systeme, um es zu ergänzen, weil wir haben das Personal nicht, um ansonsten weiter zu öffnen. Ja, das ist einfach so.
Stichwort Personal, weil wenn man es dann eben doch mit Personal machen möchte, dann hat man die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ja dann offensichtlich gegen sich. Wenn man bei denen ein bisschen nachliest, dann kann man Argumente lesen wie, ja, viele Bibliotheken gerade auf dem Land, die seien eben ohnehin schon nicht in der Lage, Öffnungszeiten für Montag bis Samstag zu gewährleisten und dem Bildungsauftrag gerecht zu werden. Wie sollte man denn das dann auch noch am Sonntag stemmen? Herr Fanser, Sie wollen was sagen.
Ja, also ich wollte gerade auch auf diese Kontroverse hinweisen, denn mal unabhängig davon, ob man das jetzt, je nachdem in welcher Kommune und wie groß oder klein die Bibliothek ist und auf welche Weise man es nun machen möchte oder ohne Personal, wir haben ja ein Grundproblem in Deutschland. Wir haben die rechtliche Situation, dass wir eigentlich aufgrund des Arbeitszeitgesetzes am Sonntag die Bibliotheken nicht öffnen dürfen. Denn dort heißt es, dass am Sonntag wissenschaftliche Präsenzbibliotheken öffnen dürfen. Und damit sind die öffentlichen Bibliotheken ausgeschlossen. Das ist so das Grundproblem. Und weil das so ist, sind Pioniere der Sonntagsöffnung so vorgegangen, dass sie ja eine rechtliche Lücke, wenn man so will, genutzt haben und Veranstaltungsprogramme am Sonntag umsetzen.
Das machen sie auch.
Ne? Das machen wir auch in der Amerika-Gedenkbibliothek. Und das wird jetzt durch die Bibliotheksgesetze der Länder teilweise möglich oder hoffentlich irgendwann möglich, obwohl das Arbeitszeitgesetz leider auch in dieser Legislatur nicht mehr geändert werden konnte, dass man am Sonntag dann also nicht mehr durch diesen Trick, sondern ganz regulär öffnen kann. Und da wird es dann, je nachdem, wie die Personalausstattung der Bibliotheken ist und wie groß und übersichtlich oder unübersichtlich die Bibliotheken sind, unterschiedliche Konzepte brauchen. Also mit Wachschutz zum Beispiel, so wie wir das machen können. Wir machen das in der letzten Öffnungsstunde, auch wochentags von 20 bis 21 Uhr. Da ist kein Bibliothekspersonal mehr in unseren Gebäuden, sondern nur noch Wachschutz. Und die Menschen gehen auch pfleglich mit der Bibliothek um. Bei den Kindern kann ich das nur bestätigen, das würde ich auch schwierig finden, da ohne Aufsicht zu öffnen.
Und in ländlichem Raum gibt es Bibliotheken, die so funktionieren, dass sie eigentlich einen Treffpunkt auch für verschiedenste Gruppen, ob Vereine oder irgendwie lose Zusammenschlüsse von Leuten funktionieren. Also die verteilen im Grunde genommen Schlüssel für diesen Raum. Es gibt eine Person, die sich darum so etwas kümmert. Und damit ist aber dieser Raum an ganz, ganz vielen Stunden in der Woche offen, von unterschiedlichen Gruppen bespielt. Gibt es Überschneidungen. Man darf in der Zeit trotzdem Bücher natürlich zurückbringen oder lesen. Und es gibt so eine Überschneidung. Und ich glaube, das ist für so kleinere Orte auch ein Erfolgsrezept, wenn sie sich mit verschiedenen anderen Nutzerinnen und Nutzern zusammentun und die auch wirklich suchen, die diesen Raum brauchen und bespielen. Und dann entstehen darüber ja auch Begegnungsräume, aber auch es wird so ein zivilgesellschaftliches Engagement gestärkt und auch gefördert und hat dann auch einen Platz, um sich überhaupt so zu entfalten. Mhm.
Schauen wir noch mal ganz kurz zum Schluss auf dieses Thema auch des Miteinanders in der Bibliothek. Also es soll ja ein offener Ort sein, es ist ein konsumfreier Ort, Frau Weißmann. Und trotzdem ist es natürlich auch so, dass da sicherlich auch mal Leute kommen, die nicht immer nur sich so verhalten, wie man sich verhalten sollte eben, also Leute aus verschiedensten eben sozialen Richtungen. Kommt es da zu Problemen und was kann die Bibliothek da eben leisten?
Also im Großen und Ganzen muss man sagen, funktioniert es wirklich sehr gut. Es kommt natürlich manchmal auch zu Problemen. Also wir haben öfters das Problem, dass einfach gerade in der Winterszeit dann Jugendliche es eher wirklich so als Abhängort benutzen, ja, die Bibliothek. Und dann wird es halt teilweise auch etwas lauter. Und da muss man halt mal gucken, wie sind die Interessenslagen. Es sind ja auch viele da zum Lernen. Da müssen wir manchmal etwas durchgreifen, ja, aber das funktioniert eigentlich in der Regel recht gut. Wir haben halt Räume ausgewiesen, wo es dann durchaus auch etwas lauter sein kann, wo man sich auch unterhalten kann. Bei anderen Zonen schauen wir halt, dass es ruhiger ist. Ja, es kommt immer mal wieder zu Konflikten, aber die sind eigentlich, ja, kann man sich ganz gut helfen. Aber es ist immer im Abwägen, ja. Ich kann kein lebendiger, quirliger Ort sein, in dem es total ruhig ist, ja. Das ist in Pia Vica super gelöst mit den verschiedenen Zonen. So akustisch gut aufgestellt sind wir nicht. Daher müssen wir dann halt mit Regulierungen teilweise arbeiten.
Herr Fanser, was haben Sie für Erfahrungen?
Im Großen und Ganzen geht es friedlich zu in unseren Häusern. Man muss wirklich sagen, angesichts der Tatsache, dass wir 4.500 Besucherinnen und Besucher am Tag an unseren Standorten haben, kommt es zu vergleichsweise wenig Konflikten. Und ich finde, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sich in öffentlichen Bibliotheken ein Publikum trifft, die Stadt mischt über alle sozialen Milieus hinweg.
Und das ist auch wirklich so.
Klar gibt es immer gesellschaftliche Bereiche, die man nicht gut erreicht. So, das ist auch ein Problem. Und ich würde sagen, die Tatsache, dass wir in Deutschland in den Großstädten, da weiß ich die Zahl jetzt, so 12-13% der Bevölkerung als aktiv Nutzende haben in den Bibliotheken, das ist nicht sehr gut. Da ist noch Luft nach oben. Okay. Also die Zahlen sind in den skandinavischen Städten deutlich höher. Also im Bereich von 20 oder über 30%. Aber trotzdem findet man einen ziemlich bunten Querschnitt der Bevölkerung.
Also was ist da? Da haben wir die Akademiker eben genauso wie, weiß nicht, Schüler
in früher. Also da kommen zum Beispiel in der Amerika-Gedenkbibliothek, haben sie in der Kinder- und Jugendbibliothek Jugendliche, die zusammen lernen, die vielleicht einfach zu Hause aus räumlichen Gründen nicht die Möglichkeit haben, weil es da sehr beengt ist, treffen die sich da. Oder verbringen da ihre Freizeit. Leseförderung ist ein wichtiges Thema. Deswegen haben wir eben auch viel Arbeit mit Kindern in unserer Kinderbibliothek. Wir haben so Stammnutzerinnen und Stammnutzer, die manchmal auch ein bisschen speziell sind. So, das gehört in öffentlichen Bibliotheken auch häufig zum Inventar.
Ja.
Die sich dann häufig an den Computerarbeitsplätzen aufhalten. Wir haben ein großes Publikum, das so im Bereich von Schule oder Studium ist, die da alleine oder in Gruppen vor sich hin arbeiten, lernen. Wir haben Menschen, die die Presseerzeugnisse vor allem nutzen.
Zum Zeitungslesen kommen die dann.
Ja,
so,
genau.
Kaffee
also das,
dann und,
genau. Wir haben in beiden Standorten ja auch Cafés im Rahmen dessen, was räumlich bei uns möglich ist. Und ich finde auch heute gehört das zu einer Bibliothek dazu, dass man ein gastronomisches Angebot hat. Und sie treffen auch Menschen mit allen möglichen kulturellen Hintergründen. Das ist auch ein Anziehungsort, weil Bibliotheken so niedrigschwellig und offen und die Menschen willkommen heißend auch sind. So dass viele Menschen, die da hingehen, auch wissen, die Marke Bibliothek steht für eben dafür, dass jeder da hingehen kann, unabhängig davon, was er da oder sie da genau will. Und das ist halt auch etwas, was ich immer über Bibliotheksangebote sage. Die sind so divers, weil die Menschen bei uns auch ganz, ganz unterschiedliche Dinge suchen und die Motive auch so extrem unterschiedlich sind. Und das versuchen wir eben zu bedienen, wo es geht. Sie haben vorhin kurz angeschnitten das Thema Dienstleistungen im Bereich von digitalen Medien. Wir haben in unserem öffentlichen Bibliotheksverbund hier in Berlin ein Projekt namens Digitalzebra, wo es darum geht, dass Menschen vertraut gemacht werden mit der Nutzung von digitalen Endgeräten, von digitalen Verwaltungsdienstleistungen. Können sie digitale Formulare begleitet ausfüllen oder kriegen eine Einführung, wie sie beim Bürgeramt ihren Termin buchen oder sich eine E-Mail-Adresse einrichten. Also auch sowas wird gefragt. Da sind dann häufig Seniorinnen und Senioren, die solche Sätze sagen wie, ich will nicht immer meine Enkel damit nerven, dann kommen sie eben in die Bibliothek. Also wir erreichen schon ein sehr, sehr großes Spektrum und da ist es eigentlich auch normal, dass man bestimmte Konfliktsituationen hat. Es ist in den letzten Jahren etwas mehr geworden. Das stellen wir schon auch fest. Das Klima wird ein bisschen rauer.
Ja, weil das ist das, was ich als nächstes gefragt hätte, ne? Weil eben die gesellschaftlichen Konflikte einfach natürlich viel heftiger ausgetragen werden heute. Das haben Sie auch irgendwie erlebt bei sich.
Schon. Also es hält sich noch in Grenzen. Wir haben so, weiß ich nicht, im Monat vielleicht 1-2 Hausverbote, die wir aussprechen müssen. Aber im Vergleich zu der Anzahl der Menschen, die zu uns kommen, finde ich das alles noch im Rahmen.
Nochmal ergänzt, das finde ich auch interessant für den Standort. Also das erste Plädoyer ist, Kommunen und Städte sollten in ihre Bibliotheken investieren, weil wenn sie die aus der zweiten Reihe rausholen, ihnen mehr Raum geben, dann finden sie auch mehr Nutzerinnen und Nutzer und davon profitiert die ganze Stadtgesellschaft. Das zweite ist auch bei dieser Frage nach der Innenstadtlage. Also sie sind ein absoluter Frequenzbringer und sie können die Innenstadt beleben, aber sie sollten auch nicht an einem Ort sein, wo links und rechts nichts mehr ist, weil sie sind, gerade wenn sie abends spät aufhaben, muss das Umfeld sicher sein. Sie müssen an einem Ort sein, wo sich sowieso viele Nutzungen bündeln, damit es einfach Teil des Alltags ist, Teil der täglichen Wege. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt auch. Ist man an einer etwas isolierten Stelle in der Stadt, dann ist die Nutzungsmischung in der Bibliothek auch eine andere, als wenn man an einer Schnittstelle ist, wo man wirklich von allen auch gut erreicht wird und darum ganz viel genutzt wird.
Was würden Sie denn den Kommunen, den Stadtplanern, Stadtplanerinnen in den Kommunen und Gemeinden und auch in den Ländern, in die Politik eben machen? Was würden Sie denen zurufen? Was braucht es in den nächsten Jahren?
Also es braucht vor allen Dingen eine stärkere Bewusstsein für die Potenziale von Bibliotheken, weil das ist nicht so weit verbreitet. Also es gibt so viele Politikerinnen und Politiker, die glauben, Bibliotheken sind irgendwelche lahmen Orte. Und das sind sie ja nicht. Das haben wir ja jetzt gerade ganz ausführlich beschrieben. Sie brauchen eine stärkere Einbindung auch in Stadtentwicklungsprozesse. Also Kultur und Bildungspolitik muss mit Stadtentwicklung zusammen gedacht werden. Und das bedeutet, alle müssen zusammen an einen Tisch. Also bei diesen integrierten Planungsprozessen ist ganz wichtig, dass die Bibliotheken ganz früh mit einbezogen werden. Und das gilt sowohl für die Stadterneuerung, also für eine Quartiersentwicklung, als aber eben auch für die Innenstadtentwicklung. Ich glaube, das ist eigentlich der wichtigste Appell, den ich so geben kann, mit den Bibliotheken zu sprechen und zu erkennen, dass das Spezifische an Bibliotheken ist, dass sie sowohl eine Bildungs- als auch eine Kultureinrichtung sind. Sie sind in den Städten immer jeweils einem Dezernat zugeordnet. Entweder sie werden mehr als Bildungseinrichtung oder mehr als Kultureinrichtung gesehen. Aber sie deckt ja beides sozusagen ab. Und manchmal, finde ich, sitzen die so ein bisschen zwischen den Stühlen. Und das ist aber eigentlich ihre Stärke, dass sie beides sind. Und durch ihre ganzen zusätzlichen Angebote, die sie machen, werden sie auch immer mehr zu so soziokulturellen Zentren. Also dieses Potenzial, das möchte ich gerne, dass es stärker erkannt wird und dass sie an mehr sichtbarere Orte kommen und eben auch nach außen hin strahlen können und repräsentieren können, was sie für Institutionen sind und wie offen sie eigentlich für jeden und jedermann sind und darum einladend sind und auch noch stärker nachgefragt und genutzt werden.
Frau Weißmann, vielleicht noch mal ganz zum Schluss, vielleicht auch mit Blick eben auf den überall grassierenden Geldmangel. Wo sehen Sie gerade Ihre größte Aufgabe für die nächsten Jahre?
Im Endeffekt die Stadtteilbibliotheken weiterzuentwickeln. Also wir haben jetzt eine ausgebaut mit Open Library System. Die anderen haben 2 Tage in der Woche geöffnet. Also wir haben 8 Stadtteilbibliotheken insgesamt. Und wie Frau Körbe eben gesagt hat, also gerade auch in den Stadtteilen braucht es Orte wir haben so eigentlich wirkliche Ortskerne noch in den Stadtteilen, die Aufenthaltsorte sind für Familien, für Jugendliche oder auch für ältere Menschen. Und das können Stadtteilbibliotheken wirklich gut erfüllen, wenn sie vernünftig aufgestellt sind. Aber dazu gehören erweiterte Öffnungszeiten und halt auch ein entsprechendes räumliches Angebot. Und das ist in vielen unserer Stadtteilbibliotheken nicht gegeben, die sind dann auch nicht barrierefrei, was schon mal ein großes Manko ist. Und da sehe ich noch ein ganz großes Potenzial, gerade in Ludwigshafen, was man noch weiterentwickeln könnte. Was bei uns mittlerweile wirklich schon der Fall ist, dass wir in diese Stadtentwicklungsprozesse mit aufgenommen werden und da mitgedacht werden. Das finde ich schon mal ein sehr positives Zeichen. Das war früher nicht so. Also das ist wirklich gut mittlerweile.
Also es tut sich was. Das war das SWR Kulturforum. Lesesaal oder Wohnzimmer? Welche Zukunft haben Bibliotheken? Mit Dr. Jonas Fanser, Betriebsdirektor der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Ragnar Körbi, Stadtplanerin an der Technischen Universität Kaiserslautern-Landau, Tanja Weißmann, Leiterin der Stadtbibliothek Ludwigshafen. Unter Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.